Herzlich willkommen beim Prime Break Podcast. Mein Name ist Shani Hughes und hier geht es um Amazon SEO, Marketing und Markenaufbau. Darüber hinaus teile ich mit dir echte Einblicke in den Amazon-Kosmos, Learnings, Tipps und auch so richtige Fuck-Ups. Mach dich bereit für ehrliche Insights, denn wir sprechen hier Tacheles. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prime Break. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und ja, wir machen heute mit unserer Mini-FBA-Serie weiter. In der letzten Folge, das war die allererste Folge für diese FBA-Miniserie, haben wir gemeinsam über den Versand ins Amazon-Lager gesprochen mit allem, was dazugehört. Ja? Ob man auf Palette senden muss, Spoiler, nope, du musst nicht auf Palette senden, wie das mit den FNSKU-Etiketten funktioniert und ERN und wie so eine FBA-Sendung erstmal aufgebaut ist, ja. Und falls du diese Folge nicht gehört hast, also diese erste Folge, dann empfehle ich dir erstmal in die Folge Nummer 38 reinzuhören, denn genau da thematisieren wir das alles, was ich gerade eben gesagt habe, okay? Also, falls du dir jetzt denkst, okay, what the fuck, was redet die Frau da jetzt gerade? Folge 38 erstmal reinhören und dann kommst du zurück zur Folge 40, also diese Folge hier, die du gerade hörst, okay? Also, bis gleich. Und für all die, die Folge Nummer 38 schon mal gehört haben, dann bleibt ihr jetzt einfach dran, okay? Weil heute tauchen wir nämlich in den Punkt mal ein, der oft unterschätzt wird oder einfach falsch kalkuliert wird. Und zwar die Kosten rund um FBA, ja? Und damit ist beinhaltet der Versand zu Amazon, Lagergebühren, FBA-Gebühren, Extrakosten, ja. Und ich gebe dir mal so ein paar Tipps mit, wie du so sauber kalkulieren kannst, damit du einfach am Ende nicht draufzahlen musst. Beziehungsweise ich erkläre dir heute auch, was sind denn all diese Kosten genau, damit du einfach mal verstehst, okay, für was nimmt jetzt Amazon eigentlich Geld, ja. Weil das ist der entscheidende Faktor hier. Und ja, ich gebe es ja hier zu, ich habe es ja jetzt schon mehrmals hier in dem Podcast gesagt, ich bin wirklich kein Zahlenmensch, also ich bin absolut kein Fan davon. Jedoch ist es wirklich unglaublich wichtig, seine Kalkulation der FBA-Gebühren einfach vorzunehmen und einfach sicher zu gehen, dass du hier keine Verluste hast, sondern einfach mit einer profitablen Marge arbeitest. Ja, deswegen habe ich heute auch ein echtes Beispiel aus meinem eigenen FBA-Lager mitgebracht. Das sind jetzt gerade aktuelle Zahlen, also aktueller geht es nicht, weil ich habe sie legit vor 2 Minuten noch mal runtergeschrieben, weil ich kann sie mir nicht merken auf den Cent, genau. Genau, dann fangen wir mal gleich an. Versandkosten zu Amazon. Was kostet mich eigentlich die Einsendung? Okay, das ist wichtig. Es geht hier mit der Einsendung. Und da fangen wir von vorne an, denn ich sehe noch wirklich in einigen Kalkulationen so von anderen Kunden und so weiter, dass das nicht mit eingerechnet wird. Du versendest deine Ware zu Amazon, entweder per Paket oder Palette und dich kostet das etwas. Und diese Kosten werden voll oft in Kalkulationen mit vergessen. Okay, und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein bisschen abhängig, aber gehen wir mal rein. Wenn du Pakete schickst, ja, zahlst du die Versandkosten natürlich erstmal selbst. Viele, inklusive mir, nutzen dann hier bei UPS oder DHL. Das ist dann über den Amazon-Partner-Versand, so nennt man das, und es ist einfach deutlich günstiger. Ich komme gleich darauf nochmal zurück. Und das kann richtig, richtig gut sein, tatsächlich dieser Amazon-Partner-Versand, weil zum Teil zahle ich einfach für große Pakete, also über 15 Kilo, für unter 5 Euro, um sie zu Amazon zu schicken, ja. Und ich würde als Geschäftskundin bei DHL, was ich ja auch bin, würde ich niemals so gute Preise für den Versand erhalten, wie ich sie einfach über Amazon direkt erhalte. Also ich finde das tatsächlich richtig, richtig gut bei FBA, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Palettenversand. Wie gesagt, ich habe einmal in meinem Leben eine Palette versendet, das ist schon sehr lange her. Ich habe keine aktuellen Zahlen dafür. Ich interessiere mich auch persönlich oder wir geschäftlich uns nicht für Palettenversand. Wir versenden immer all unsere Ware in Paketen zu Amazon und das ist einfach unschlagbar. Ich habe da mehrere Pakete, alle über 15 Kilo, die meisten sind so circa 20 Kilo Und nehmen wir mal an, das waren jetzt, keine Ahnung, wie viel waren es das letzte Mal? 7, 8 Pakete und ich habe noch nicht mal 15 € bezahlt. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich persönlich nehme immer DHL, einfach nur, weil DHL bei uns auch einen Abholservice hat. UPS ist bei uns die nächste Station einfach weiter weg. Da müssen wir nochmal hinfahren. Das kostet auch natürlich Zeit und Geld und halt Sprit. Und deswegen nehmen wir eigentlich den Service von UPS so gut wie nie, einfach nur aus dem Grund. Heißt nicht, dass er nicht schlecht ist, sondern für uns ist es einfach bequemer, mit DHL zu versenden. That's it. Aber wenn du halt Wortfindungsstörung, meine Güte, der Montag fängt bei mir schon gut an. Also ich nehme jetzt gerade am Montag auf und die Folge kommt am Mittwoch raus. Das ist so meine Routine, weil sonst bin ich Dienstag oder spätestens Mittwoch früh absolut verspannt, weil ich weiß, oh Gott, die Folge muss ja jetzt rauskommen. Deswegen mache ich sie mal am Montag. So, anyways, also wenn du den Amazon-Partnerversand benutzt, dann hängt es natürlich ein bisschen davon ab, von der Größe, ne? Also wie groß ist eigentlich dein Paket, von dem Gewicht natürlich. Und wenn du nicht den Partnerversand nimmst, sondern im Allgemeinen natürlich der Versanddienstleister, ja. Also selbst diese zwei Versanddienstleister, die Amazon jetzt derzeit anbieten, und zwar DHL und UPS, bei denen gibt es auch schon preisliche Unterschiede, ja, einfach nur, weil es verschiedene Versanddienstleister sind. Okay? Aber das sind zusätzliche Kosten, die noch mit draufkommen. Also mein Tipp wirklich an dich ist, nutze den Amazon-Versandnetzwerk oder das Amazon-Partnerversand. Es wird entweder so oder so genannt, weil du einfach dort deutlich bessere Konditionen und Preise für deine FBA-Sendung erhältst. Und ich empfehle dir trotzdem, diese Gebühren mit aufzuschreiben. Es ist natürlich ein bisschen zu kalkulieren schwierig, vor allem jetzt wie bei meinem Fall. Also wir schicken sehr oft auch gemischte Kartons. Das heißt, in einem Karton sind verschiedene Artikel mit drin oder auch reine Kartons, ne? Das heißt, ein Artikel, 20 Stück in einem Karton. Das macht die Kalkulation leichter, aber wir kalkulieren auch tatsächlich das mit ein, um im Endeffekt einfach nur Summe X zu haben pro Stück, wie viel kostet mich circa alles an FBA. Okay? So, gehen wir mal weiter. Als nächstes kommen dann die Einlagerungsgebühren. Also, was kostet mich das Lagern bei Amazon? Und jetzt wird es spannend, denn hier entstehen oft versteckte Kosten, die viele übersehen. Und Amazon rechnet die Lagerkosten monatlich ab, basierend auf Größe deines Produkts, also Maß in Zentimeter. Das Volumen, entweder in Kubikfuß oder Kubikmeter, aber also in Europa wird halt in Kubikmeter berechnet. Das Kubikfuß kommt tatsächlich aus den USA, weil Amazon ist halt trotzdem ein amerikanisches Unternehmen. Das darf man nicht vergessen. Aber die Kalkulationen hier, die wir zu sehen bekommen, also zumindest ich habe noch nie in Kubikfuß was gesehen, sondern immer nur in Kubikmeter. Und das ist auch gut so, weil wenn ich jetzt noch in Fuß rechnen müsste, dann ciao. Dann weiß ich nicht. Ist halt noch nie passiert, okay? Und dann spielt auch noch der Zeitraum hier eine Rolle bei den Einlagerungsgebühren, okay? Und der Zeitraum ist hierbei echt ein unterschätzter Faktor. Denn wenn du die Produkte hast, die sich eher langsamer verkaufen, dann kann das ganz schön teuer werden nach einer Zeit, okay? Und dann spricht man auch hier von Langzeitgebühren. Aber ich gehe später auf die Langzeitgebühren nochmal genauer ein, damit du weißt, was genau damit ich meine, okay? Mein Tipp auch hier an der Stelle bei den Einlagerungsgebühren, wirklich nicht auf Vorrat einlagern. Also nicht deinen ganzen Stock einfach zu Amazon schicken, sondern lieber regelmäßig kleinere Mengen nachsenden. So bleibst du einfach flexibel, hältst die Lagerkosten im Griff und hast trotzdem Ware immer verfügbar. Ich verstehe auch Leute, die sagen, hey, ich habe leider nicht die Möglichkeit, irgendwo zwischenzulagern. Ich muss das jetzt alles an Amazon schicken. Okay, das geht natürlich auch. Ich kann das nachvollziehen. Problem ist halt nur bei der Sache, dann könntest du, also die Chance, dass du vielleicht in die Langzeitgebühren dann reinstolperst, ist relativ hoch. Deswegen mein Tipp an der Stelle, versuch dir irgendwo eine andere Möglichkeit zu finden, wo du mal was einlagern kannst. So, als nächstes FBA-Gebühren. Was verlangt Amazon für den Versand an den Kunden? Also neben der Verkaufsprovision, die auf Amazon durchschnittlich so bei 15% liegt, ja, kommt, wenn du FBA nutzt, natürlich noch Versandkosten an die Kunden mit dazu. Die Versandkosten für jedes verkaufte Produkt setzen sich aus der Pick-and-Pack-Gebühr zusammen. Also Amazon nimmt dein Produkt, verpackt es und macht es versandbereit. Und der Versandkostenpauschale. Und auch hier kommt es darauf an, wie groß dein Produkt ist. Also ist es Standard oder Oversize-Größe, wenn du nicht weißt, was es genau bedeutet. Da kannst du auf jeden Fall im Seller Central oben in der Suchleiste das mal eingeben, da findest du das. Amazon schickt aber auch regelmäßig Mails dazu, ob du jetzt in der Standardgröße bist oder in der Oversize bei deinen Produkten. Dann kommt es drauf, auf dem Gewicht drauf an und tatsächlich auf die Kategorie. Warum die Kategorie hier eine Rolle spielt für Amazon, weiß ich leider echt nicht, aber man muss auch nicht wirklich jedes kleinste Detail von Amazon verstehen. Also manchmal, ja, haben wir da auch Mysterien einfach mit drin, okay? Und diese Kosten fallen immer an, sobald ein Produkt bei Amazon verkauft wurde von dir und es über FBA versendet wird, okay? So, kommen wir mal aber zu realen Kosten mit FBA. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ein Produkt aus meinem Lagerbestand rausgesucht, um euch ein reales Beispiel zu zeigen. Also ich verkaufe dieses Produkt und hier sind ein paar Hardfacts. Ich verkaufe das Produkt für 52,95 Euro auf Amazon. Der Artikel ist 35 x 27 x 10 cm groß und wiegt mit Verpackung 560 Gramm. Okay? So, die Amazon-Gebühren, also diese 15% Provision, belaufen sich auf 7,94 €. Ja? Dann kommen noch Versandkosten mit drauf. Die belaufen sich auf 3,92 €, was verhältnismäßig relativ günstig ist, weil bei DHL kriege ich nicht solche Versandkosten tatsächlich. Und dann kommen noch monatliche Lagerkosten pro Einheit drauf. Und hier ist es wichtig zu unterscheiden. Also Amazon unterscheidet es selber, diese monatlichen Lagerkosten einmal von Januar bis September. Okay, weil das quasi für Amazon, ich würde jetzt nicht Off-Season sagen, weil Amazon funktioniert ja 365 Tage im Jahr, aber das ist halt nicht die heißeste Zeit für Amazon, deswegen haben sie das unterteilt. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal, die monatlichen Lagerkosten pro Einheit von Januar bis September belaufen sich bei diesem einen Produkt, das ich als Beispiel mitgebracht habe, auf 18 Cent. Das heißt, ich zahle pro Einheit, also pro Stück, 18 Cent an Amazon dafür, dass sie es mir einlagern. Die monatlichen Lagerkosten pro Einheit von Oktober bis Dezember, und hier springt's, belaufen sich auf 32 Cent. Also das Doppelte, was ich eigentlich von Januar bis September zahle. Einfach nur, Amazon hat da mehr Traffic, also Quartal 4, Black Friday, Weihnachtsgeschäft etc. Kommt halt alles mit dazu, wird halt teurer. Ich hab mal gehört, dass Amazon zu der Zeit auch so für die Saisonarbeiter einstellt, also für das Weihnachtsgeschäft einfach mehr Leute einstellt in den Amazon-Lagern, weil halt einfach mehr Bewegung dort stattfindet und dementsprechend kostet das auch einfach mehr. Okay? Dann darf man auch nicht vergessen, die Umsatzsteuer. Ich meine, die darf ich ja nicht behalten. Die Umsatzsteuer belaufen sich auf 8,45 Euro. Okay? Und weitere Kosten können stehen, also dein Einkaufspreis, die Bezugsnebenkosten und mögliche Einlagerungskosten, zum Beispiel, wenn du kein eigenes Lager hast und quasi woanders fremd lagerst sozusagen, dann musst du das auch noch mit einbeziehen. Was ich mit Bezugsnebenkosten meine, das sind alle Kosten neben den Einkaufspreis, den du hast, die anfallen, wie zum Beispiel das zu versenden nach Deutschland, also das quasi hierher zu importieren. Zollgebühren fallen an. Falls du einen Agenten hast, irgendwo, wo du produzierst, da kommen die Kosten auch noch mit rein. Dann meistens muss von Dollar in Euro umgerechnet werden. All das machen wir in einer Tabelle in Bezugsnebenkosten, so nennen wir das. Wenn ihr mal Interesse dazu habt, was Bezugsnebenkosten genau sind und wie wir quasi die Bezugsnebenkosten kalkulieren, dann schreibt mir das doch gerne mal. Du kannst mir sehr gerne auf Instagram schreiben oder eine Mail. Alle meine Kontaktmöglichkeiten findest du auf jeden Fall in den Shownotes. Gebt mir bitte ein Zeichen, wenn ihr Interesse daran habt. Ich kann es schlecht einschätzen, wenn ich kein Feedback bekomme. Dann würde ich nämlich einfach weitermachen mit Themen, die ich so für euch vorbereitet habe, und quasi aus diesem Pool an Themen dann immer rausgreife. Aber wenn es euch mal interessiert, dann mache ich mal echt gerne eine Folge dazu. Ist nämlich tatsächlich spannend, obwohl auch hier wieder viel Zahlen. Aber wenn man das einmal checkt und einmal eine richtige, sehr gute Excel- oder CSV-Datei dazu hat, wo man das immer reinspielt, dann top. Also dann ist es kein No-Brainer. Klar muss man da noch ein bisschen was machen, aber es ist unglaublich wichtig, seine Bezugsnebenkosten mit zu berechnen. Und das verchecken tatsächlich auch richtig viele Leute. Ja, es kostet dich natürlich auch Geld, den Zoll zu bezahlen, deine Ware hierher zu bringen, sei es mit Luftfracht, Seefracht oder per Zug oder was es halt noch für Möglichkeiten gibt. Okay, es gibt nicht so viele. Ansonsten, das spielt alles tatsächlich eine richtig große Rolle und das darf man nicht unterschätzen. Okay? So, und jetzt insgesamt, weil ich habe ja jetzt ganz schön mit Zahlen um mich geworfen, du musst das nicht alles ausrechnen. Insgesamt habe ich Kosten pro Einheit bei diesem Beispiel, kostet mich das insgesamt 21,49 €. Da sind jetzt kein Einkaufspreis mit einkalkuliert und keine Bezugsnebenkosten. Also rein theoretisch würde da jetzt noch da auch noch was mit abgezogen werden. Und es macht aber jetzt, wenn wir bei diesem Beispiel bleiben, das macht für mich einen Nettogewinn von 31,46 €, ja, für ein Produkt, das ich für brutto 52,95 € verkauft habe. Also es ist nicht schlecht, aber wie gesagt, es wird noch was abgezogen. Also von diesen 31 € quasi geht bei mir noch der Einkaufspreis mit drauf und die Bezugsnebenkosten müssen noch mit reingerechnet werden und dann habe ich halt einen Nettogewinn von, das ist wahrscheinlich so, kann ich jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, so wahrscheinlich irgendwas im 20-Euro-Bereich, so ungefähr, plus minus. Okay, so. Wichtig ist aber noch versteckte Kosten. Jetzt kommen wir mal zu diesen kleinen Kosten, die gerne übersehen werden, aber am Ende auch einfach richtig reinhauen können, wenn du sie ignorierst. Okay? Nummer 1, Labeling Service. Habe ich auch in Folge 38 mal näher thematisiert. Ganz, ganz wichtig. Ist halt eine Geschmackssache bzw. eine Kalkulationssache. Willst du es selber machen oder willst du, dass Amazon das für dich übernimmt? Aber das Labeling Service, wenn du halt Amazon deine FNSKU-Etiketten kleben lässt, kostet dich das aktuell ca. 26 Cent pro Einheit. Ja? Und dann können auch hier ebenfalls so Versand-Service-Add-ons anfallen wie Beutelverpackung, Luftpolsterfolie etc. Die haben auch unterschiedliche Preise. Ich glaube, die sind alle unter 1 €, schmälert aber alles auch deine Marge, wenn du das mitnimmst. Deswegen ist die Frage, willst du es selber machen? Willst du, dass Amazon das für dich übernimmt? Amazon gibt dir Summe X dafür, also verlangt dafür natürlich Kosten. Die machen das nicht kostenlos. Und ja, wie gesagt, ist eine Frage von deiner Marge, ob das für dich Sinn macht. Für uns macht das überhaupt keinen Sinn, wenn Amazon das quasi etikettiert. Wir lassen das direkt bei unserem Hersteller, die FNSKU-Etiketten draufkleben. Das kommt uns deutlich günstiger als 26 Cent pro Einheit. Finde das nämlich ganz schön teuer. Ja, auch wenn 26 Cent nicht viel klingt, du musst es hochrechnen. Ja, wenn du halt 10 Einheiten verkaufst mal 26 Cent, hast du halt deine Kosten, die sich darauf belaufen. Da ist halt die Frage, macht es vielleicht eher Sinn, das selber auszudrucken oder von einem Hersteller draufkleben zu lassen? Who knows? Ja, deswegen ist halt so eine Kalkulation vor allem bei FBA so wichtig. Ich hoffe, du verstehst halt wirklich mal die Wichtigkeit davon, weil ich habe ziemlich lang gebraucht, um das wirklich, wirklich, wirklich zu checken. Beziehungsweise ich bin da sehr froh, dass ich hier ein Team habe und dass ich hier Leute hinter mir stehen habe, denen Zahlen ja, nicht so graue Haare bereitet wie mir, die sehr avisiert sind in Zahlen und die das damals für mich übernommen haben und bis heute auch tun und auch diese Kalkulationen vornehmen, weil das wäre tatsächlich mein persönlicher Tod, wenn ich das machen müsste. Aber ich habe es eine lange Zeit auch gemacht, aber bis ich mal wirklich in die Tiefe verstanden habe, ey, das ist wirklich, wirklich ausschlaggebend und wichtig für unser Geschäft. Als ich angefangen habe mit Amazon, war ich jung und dumm. Bin ich ehrlich, Leute? Ich war Anfang 20, beziehungsweise als wir damals mit Amazon angefangen haben zu verkaufen, wie alt war ich da? 17? Also, das versteht man in dem Alter einfach noch nicht. Bin ich ehrlich, so reflektieren kann man danach sein. Naja, weitere versteckte Kosten. Nacharbeiten. Zum Beispiel bei falscher Verpackung. Das kann richtig teuer werden. Ja, Amazon stellt dir hier teilweise mehrere Euro dann pro Einheit in Rechnung. Lieber einfach vorher sauber arbeiten. Und das ist auch immer mein Appell. So, macht eure Arbeit sauber, macht das richtig. Und dann kommt auch solche mögliche versteckte Kosten, die echt reinhauen können, einfach nicht oder ihr minimiert halt die Wahrscheinlichkeit dafür, ja. Und dann kommen auch noch Langzeitlagergebühren drauf, ja. Wenn ein Produkt einfach über 365 Tage unverkauft im Lager liegt, wird es richtig, richtig teuer. Und deshalb einfach rotierende Produkte drin haben, kleinere Nachlieferungen, Lagerbestand im Blick behalten. Das ist mein Good to Go. Und ich weiß auch, dass schon ab 180 Tage eine bestimmte Langzeitgebühr draufkommt, wenn du wirklich in 180 Tagen kein einzelnes Stück verkauft hast. Ja, und dann kommt aber noch mehr Gebühren drauf, wenn du das ein ganzes Jahr dort quasi in Amazon verrotten lässt. Blöd gesagt, ja. Deswegen habe ich ja auch gesagt, ich sende nie meine komplette Ware an Amazon. Erstens mal, ich verkaufe auch über andere Marktplätze, meine eigenen Online-Shops. Ich brauche dafür auch auf jeden Fall Lagerbestand. Und zweitens mal, du hast nie die Garantie, dass dein kompletter Stock, und da kommt halt echt die Frage drauf, ja, was ist denn dein kompletter Stock? Sind das 100 Einheiten? Sind das 5000 Einheiten? Aber ich sehe es nie sinnig, alles an Amazon zu schicken, weil halt deine Lagerzeit Langzeit Gebühren mit reinhauen können. Und ja, das macht manchmal oder oft einfach keinen Sinn. Also ich mache das nicht. Ich empfehle das auch eigentlich niemanden. Wenn das deine Strategie ist, dann hey, good to go. Ich verurteile hier niemanden, der das so macht. Es hat immer verschiedene Gründe. Ja, weil, wie schon gesagt, es gibt auch Leute, die haben halt, keine Ahnung, die wohnen in Köln in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ohne irgendwie Keller, Abteil oder so. Die können nirgendwo anders einlagen. Also entweder man hat ein Prep-Center, wo man extra dafür bezahlt, oder man hat Amazon, wo man auch dann vielleicht mal Langzeitgebühren bezahlt. Und jetzt, wenn du mal vorab dir deine möglichen Kosten anschauen möchtest, die auf dich zukommen können, empfehle ich dir auf jeden Fall den Revenue Calculator von Amazon. Also der ist wirklich von Amazon direkt. Das ist so ein Kalkulator einfach. Das ist so. Der rechnet für dich alles durch. Er ist komplett kostenlos und du musst auch nicht deinen Seller Central damit verknüpfen. Es würde auch rein theoretisch reichen, wenn du eine ASIN verwendest. Ich verlinke dir auf jeden Fall den Calculator in den Shownotes, dann kannst du dir den mal in Ruhe angucken. Mein Tipp an dich, mach das auf dem PC. Ich habe es, um ehrlich zu sein, noch nie auf dem Smartphone ausprobiert, aber ein Kunde und ein Kumpel von mir hat mal gemeint, er hat es auf dem Smartphone ausprobiert und es war eine Katastrophe. Deswegen würde ich dir empfehlen, setze dich diese 2 Minuten einfach am PC hin, schau dir den Revenue Calculator mal an. Wie gesagt, der ist kostenlos. Ich finde den eigentlich ganz gut aufgebaut. So sieht es dann auch im Nachgang plus minus in deinem Amazon-Lagerbestand aus. Und du kannst auch zum Beispiel dein Konkurrenzprodukt dort mit eingeben, ja, dass zum Beispiel die oder ungefähr dieselben Größe oder das Gewicht hat, um einfach mal deine möglichen Kosten, die auf dich zukommen, einschätzen zu können. Oder du könntest auch Produkte nehmen. Du kannst da auch einstellen, für wie viel du das verkaufen möchtest zum Beispiel. Dann wird ja auch gleich die Amazon-Provision mitberechnet und eigentlich werden dir all die möglichen Kosten, die anfallen könnten, dort aufgezeigt und berechnet. Ebenfalls, was ich gut finde, dort wird dir deine Marge und dein Nettogewinn mit ausgerechnet und du musst halt quasi nur Daten eingeben. Ja, finde ich ziemlich cool. Und dieser Calculator ist übrigens nicht nur für FBA, das ist auch für FBM. Das heißt, wenn du selber versendest, kannst du genauso verwenden, um einfach nur zu schauen, was kostet mich denn die Provision von Amazon als Beispiel. Finde ich mega. So, eine kleine Werbung an der Stelle. Ich habe jahrelang meine FBA-Kalkulationen einfach in einer Excel-Liste gemacht. Also ich habe auch den Calculator verwendet, um vorab die Kosten zu wissen. Dann habe ich das Produkt in Amazon eingestellt und dann wurden mir die reellen Zahlen von Amazon auch direkt in Amazon angezeigt. Und das habe ich alles dann in eine Excel-Liste übertragen. Heute mache ich das gar nicht mehr über eine Excel-Liste. Also wir haben noch Excel-Listen darüber, aber heute machen wir das über Sellerboard. Weil Sellerboard zieht einfach auf den Cent genau alle anfallenden Kosten aus Amazon raus, ja, und gibt mir reelle Einblicke in all meine Ausgaben und Einnahmen. Und die sind entweder insgesamt auf mein komplettes Sortiment, aber ich kann auch pro Produkt meine ganzen Kosten einsehen und auch die Werbekosten, was ich ziemlich genial finde. Ich habe bei Sellerboard all meine Einkaufspreise und Bezugsnebenkosten mit reingetan, sodass ich wirklich super reelle Zahlen einfach bekomme und sehe ganz genau, hey, was ist meine Marge, was ist mein Nettogewinn, wie viele Ausgaben habe ich für dieses Produkt, wie viele Ausgaben habe ich insgesamt. Wie viele Ausgaben habe ich an dem Tag gehabt? Also es ist wirklich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Und Sellerboard hat mir einfach so einige manuelle Arbeit damit erspart und es informiert mich auch, falls sich FBA-Gebühren mal geändert haben, ja, was ich mega gut finde. Also sie schicken mir dann einfach eine Mail, FBA-Gebühren haben sich geändert und dann steht da von 3,84 € auf 3,73 €. Ich meine, hey, das sind 10 Cent. Okay, und 10 Cent auf die Masse dann mal hochgerechnet sind schon nicht ohne. Finde ich einfach genial. Wenn du Sellerboard noch nicht nutzen willst und stattdessen erstmal in einer Excel-Liste alles eintragen möchtest, empfehle ich dir regelmäßig, also einmal im Monat deine FBA-Kosten alle zu checken und deine Excel-Liste aktuell zu halten, weil zum Beispiel solche FBA-Gebührenänderungen können mal vorkommen. Und einmal im Quartal, das war ein Fehler, den wir lange gemacht haben. Wir haben einmal im Quartal die Zahlen gecheckt, bevor wir Sellerboard hatten. Das war sehr unklug, weil in der Zeit sich manchmal schon FBA-Gebühren geändert haben und dementsprechend unsere Kalkulation einfach nicht mehr hingehaut habe. Hat. Solltest du doch dennoch Interesse jetzt an Sellerboard haben, du kannst mit meinem Link, der in den Shownotes ist, Sellerboard für ganze 2 Monate anstatt nur einen Monat kostenlos testen. Und das finde ich das Gute dran, du musst noch nicht mal eine Zahlungsart in diesen 2 Monaten hinterlegen. Das heißt, du kannst jetzt erstmal Sellerboard ganz normal wirklich 2 Monate lang testen, schauen, wie du damit zurechtkommst, ob dir das irgendwie Zeit erspart, etc. pp. Und wenn du nicht damit zufrieden bist, dann lässt es einfach auslaufen. Dann, wenn keine Zahlungsart hinterlegt ist, dann spielt Sellerboard auch keine aktuellen Daten mehr in Sellerboard rein von deinem Seller Central. Und damit ist die Sache erledigt. Und sollte es dich interessieren, Sellerboard nach 2 Monaten Zahlungsart hinterlegen und fertig. Ich finde Sellerboard eine relativ günstiges Tool verhältnismäßig. Also das kleine Paket kostet, glaube ich, 15 € netto und das größere Paket kostet 20 € netto, wenn ich mich nicht täusche. Ist genial. Also ich habe es immer wieder gesagt, ich bereue es. Ich kenne Sellerboard schon recht lange. In der Amazon Bubble wird sehr häufig darüber geredet und ist auch gut so. Und ich habe es einfach richtig lange ignoriert und war da skeptisch. Und ich habe noch 2 Jahre, obwohl ich Sellerboard schon mehrfach gehört habe und mir das von richtig vielen Leuten empfohlen wurde, das komplett ignoriert und irgendwann dachte ich mir, scheiß drauf, ich probiere es jetzt mal aus, habe es 1 Monat kostenlos getestet und will es einfach heute nicht mehr missen, bin ich ehrlich. So, Werbung Ende. Ich hoffe, dir hat diese Folge wieder ein bisschen Klarheit gebracht, vor allem bei einem Thema, das viele gerne ein bisschen wegschieben. Ich weiß, Zahlen machen nicht immer Spaß. Ich meine, hey, mir auch nicht. Aber gerade bei FBA ist eine solide Kalkulation wirklich der Schlüssel, ja. Es bringt dir halt einfach nichts, wenn du Verkäufe machst, aber hinten raus nur Verluste hast, weil du die Kosten nicht komplett auf dem Schirm hattest. Also ich hatte schon Kunden, die tatsächlich deswegen Verluste gemacht haben. Ich habe jetzt, also es ist jetzt gerade ein bisschen auf Eis gelegt, aber ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe einen Kunden, wir haben einen Account-Management-Vertrag zusammen. Also ich betreue sein Account-Management und mit die ersten Dinge, die mir aufgefallen ist, das ist mit das Erste, was ich mache, wenn ich mit Account-Management anfange. Ich schaue mir tatsächlich eure Zahlen an und ich schaue, ob das überhaupt Sinn macht. Und siehe da, ich habe gesehen, bei seinen Bestsellern hat er eigentlich noch fast 2 € draufgezahlt, weil er sie für recht günstig verkauft hat. Deswegen hat sich das auch schön abverkauft, alles über FBA. Aber er konnte seine Kosten eigentlich nicht decken, die noch zusätzlich mit draufgekommen sind. Und das war halt kritisch. Dann mussten wir halt den Preis erhöhen. Ja? Und das sind halt so Dinge, die ich mache. Bei dem läuft es aber leider gerade nicht so gut. Wir haben jetzt derzeit mal das Account-Management auf Eis gelegt. Deswegen hier auch nochmal mein Appell an dich. Hey, bist du jemand, der sagt, okay, ich habe gerade eine Reizüberflutung oder Amazon nimmt uns einfach zu viel Zeit weg und wir können uns darum nicht akkurat kümmern oder du hast spezifische Bedürfnisse bei einem Account Management. Jedes meiner Account Management ist 1:1 auf dich zugeschnitten. Ich würde niemanden in irgendein Account Management pressen, nur weil ich denke, dass es vorteilhaft ist, sondern ich mache euch lieber Empfehlungen, was wir alles mit reintun sollten ins Account Management. Aber im Prinzip ist es auf dich zugeschnitten, auf deine Bedürfnisse. Und da habe ich ganz viele verschiedene. Ich habe zum Beispiel ein Account Management, wo ich mehr Schulungen gebe und deren Mitarbeiter ausbilde für Amazon, damit die selbstständig arbeiten können und übernehme für die so eher kleinere Aufgaben. Ich habe aber ein Account Management, wo ich eigentlich das Konto komplett schmeiße. Das Einzige, was ich nicht dort mache für die, ist der Versand, weil ich habe halt deren Ware hier nicht bei mir auf Lager. Das machen die komplett selbstständig, den Rest mache alles, übernehme alles quasi ich bei Amazon. Und da kommt es halt wirklich drauf an, was deine Bedürfnisse sind. Und bei mir ist jetzt im Account Management 2 Slots frei geworden. Also wenn du Interesse hast und wir können gerne 1:1 mal erstmal ein Erstgespräch führen. Das ist natürlich kostenlos. Wir haben da keinen Zeitdruck. Ich finde das ganz grässlich, wenn jemand sagt, ja, 30 Minuten Erstgespräch, na, da habe ich schon keine Lust mehr auf ein Erstgespräch. Bin ich ehrlich, ich nehme mir einfach sehr gerne die Zeit. Ich möchte ja euch und euer Unternehmen und eure Produkte kennenlernen. Und ich erkläre dir das und ich stelle dir auch ganz viele Fragen und wir kommen auf jeden Fall zu einem gemeinsamen Nenner und dann können wir auf jeden Fall mal weiterschauen. Also falls du mal Interesse hast, melde dich gerne bei mir. Account-Management-Plätze sind bei mir sehr, sehr knapp, beziehungsweise ich kann halt immer nur gewisse Anzahl an Accounts beziehungsweise an Kunden für Account-Management aufnehmen. Sonst schaffe ich das alles zeitlich einfach nicht mehr und es sind jetzt gerade 2 Slots frei geworden für die nächsten Monate. Deswegen melde dich gerne bei meinem Account Management. Gibt es auch eigentlich keine zeitliche Beschränkung. Und es kommt auch hier wieder darauf an. Bei manchen Account Management habe ich eine Mindestlaufzeit von 3 Monaten. Bei anderen habe ich eine Mindestlaufzeit von 6 Monaten. Wie schon gesagt, es kommt einfach wirklich darauf an, was wir am Endeffekt für das Account Management entscheiden. Aber ich muss halt ein bisschen, ich brauche halt ein bisschen Zeit, um mich quasi einzuarbeiten in euren Account. Macht dann im Hintergrund all meine Arbeit und das kostet oder dauert im Durchschnitt immer 3 Monate und in der Zeit mache ich ja auch schon alles, was wir beschlossen haben, aber ich arbeite viel auch noch im Hintergrund und deswegen ist meistens die Mindestlaufzeit 3 Monate. Ja, melde dich einfach gerne bei mir. Wie schon gesagt, alle Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes, okay? Und jetzt zum Abschluss, nimm dir ruhig mal die Zeit und rechne dein Produkt wirklich sauber durch. Auch wenn es nicht so sexy ist, wie jetzt für mich zum Beispiel ein Listing oder Produktfotos, was ich nicht oft anbiete an Kunden, aber im Allgemeinen macht mir das halt persönlich mehr Spaß, ja, oder Account Management macht mir mehr Spaß, ist halt nicht sexy, solche Zahlen für mich. Aber es bringt dir langfristig einfach mehr Sicherheit, mehr Gewinn und vor allem weniger böse Überraschungen, okay? Und wenn dir diese Folge gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da oder teile sie mal mit jemandem, der auch mit Amazon durchstarten will. Und wie immer, auf deine steigenden Umsätze, bleib ambitioniert und bis zur nächsten Folge. Mach's gut, ciao, ciao.